die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 169. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und heute geht's wieder um den Fall Christian Pilnacek. Ja, der lässt mich nicht so schnell los und ich bin damit ganz offensichtlich nicht allein. Ich will auch heute wieder aus den unverändert zahlreichen Zuschriften von Hörerinnen und Hörern zitieren. Im Kern soll es aber um Pilnaceks Laptop gehen. Ja, dieser ist seit dem Vorjahr bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, aber bis er dort war, hat er eine kleine Reise unternommen. Ja, das will ich heute ausleuchten und dabei gleich eingangs festhalten, dass ich diesen Laptop selbst nie in der Hand hatte oder auch nur gesehen habe. Ja, das gesagt, vorneweg noch ein, zwei Sätze in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht in Ausgabe 167 schon gehört. Die Dunkelkammer hat kürzlich die Marke von 2 Millionen Aufrufen geknackt. Allein im März hatten wir mehr als 160.000 Zugriffe. Ja, und damit wurde der Rekord vom Februar noch einmal übertroffen. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörern der Dunkelkammer. Solltet ihr unsere Arbeit mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollen, die Links dazu gibt's auf www.diedunkelkammer.at. Ja, und noch geht sich ein Programmhinweis aus. Am 14. April ab 20 Uhr zeichnen Edith Meinhardt und ich eine Dunkelkammer vor Publikum in der Kulisse Wien auf. Zu Gast haben wir den früheren EU-Kommissar und ÖVP-Landwirtschaftsminister Franz Fischler. Und ich denke, das könnte ganz lustig werden. Ja, und unseren Abonnentinnen und Abonnenten auf Apple und Steady haben wir bereits 5x2 Karten zur Verlosung ausgelobt. Wer noch nicht hat, schreibt bitte, aber dann schnell, weil bis 7. April an redaktion@diedunkelkammer.at. Wie gesagt, Einsendeschluss ist der 7. April. Ja, Karten gibt's darüber hinaus unter anderem auf www.kulisse.at. Ja, wie gesagt, Dunkelkammer live, 14. April, Kulisse Wien. Pilnaceks Handy, wie man ein Beweismittel nicht sichert. Ja, das war der Titel der 164. Ausgabe der Dunkelkammer und da bin ich der Frage nachgegangen, warum das Landeskriminalamt Niederösterreich Pilnaceks Mobiltelefon nach Auffinden seines Leichnams am 20. Oktober 2023 zwar aus dem Haus seiner Freundin Karin Wurm abgeholt hat, dieses Telefon dann aber in weiterer Folge nicht formell sichergestellt oder ausgewertet hat. Ja, stattdessen sorgte man dafür, dass es der Anwalt von Pilnaceks Witwe, Caroline List, bekommt, der es dann in weiterer Folge ihr ausgehändigt hat, die es dann in weiterer Folge vernichtet haben will. Hörerin Sabine hat das dazu veranlasst, mir zu schreiben und ich zitiere, sie beschäftigt sich mit der Frage, warum das nicht einem Notar übergeben wurde. Was mich sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass das Handy, Brieftasche und Schlüssel an die Witwe einfach ausgefolgt wurden, denn ich habe bei einem Notar 9 Jahre lang die Verlassenschaften bearbeitet und normalerweise werden alle Gegenstände, die beim Verstorbenen aufgefunden werden, von der Polizei zum zuständigen Notar, ist gleich Gerichtskommissär, gebracht. Der Notar übernimmt dann die Depositen, muss das Bargeld auf einem Underkonto einbuchen, denn wer erbberechtigt ist, kann ja nicht gleich festgestellt werden, weil die Testamentsregister abgefragt werden müssen. Bei Abgabe einer Erbantrittserklärung können erst die Depositen ausgefolgt werden, vorher nicht. Zitat Ende. Nun ja, also es gibt zwar eine Polizeirichtlinie zum Umgang mit Gegenständen von Verstorbenen, aber die ist insofern unzulänglich, als sie nur den Fall regelt, dass in der Wohnung eines Verstorbenen Gegenstände aufgefunden werden. Ja, wenn diese Gegenstände wertvoll sind und Bedenken bestehen, dass sie wegkommen könnten und man sie nicht in der Wohnung lassen möchte, dann müssen sogenannte wertvolle Effekten, also zum Beispiel größere Mengen Bargeld oder Schmuck oder auch ein Testament, laut der Polizeirichtlinie von der Polizei sichergestellt und dem jeweils zuständigen Notar als Gerichtskommissär übergeben werden. Ja, bei Wohnungsschlüsseln und Gegenständen ohne großen Wert, sogenannten geringfügigen Effekten, kann aber auch eine direkte Übergabe an Angehörige erfolgen, sofern diese selbst Mitbewohner sind oder jedenfalls einen Wohnungsschlüssel haben, wie es in der Richtlinie heißt. Wie mit persönlichen Gegenständen zu verfahren ist, die außerhalb der Wohnung eines Verstorbenen gefunden werden, das geht aus dieser Polizeirichtlinie jetzt nicht so eindeutig hervor, aber das wird wohl analog gehandhabt oder gedacht werden. Ja, jetzt Pilnaceks Handy lag nämlich nicht in seiner Wohnung, sondern im Haus seiner Freundin, wo es ja am Nachmittag des 20. Oktober 2023 vom LKA Niederösterreich abgeholt wurde. Ja, wobei, es war Wurms damalige Mitbewohnerin Anna P., um die es heute auch noch gehen wird, die Handy und die anderen Gegenstände den Kriminalbeamten vor der Haustür in einem Gefrierbeutel übergeben hat. Ja, das LKA, das stufte jedenfalls Pilnaceks Handy als geringfügige Effekte ein, also als Gegenstand ohne großen Wert und sah somit keine Notwendigkeit, den Notar einzuschalten oder es gar als Beweismittel zu sichern. Ich erinnere daran, zum Zeitpunkt, dass es abgeholt wurde, war bei der Staatsanwaltschaft Krems ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannte Täter abhängig. Das Handy wäre also eigentlich ein Beweismittel gewesen, wurde aber nicht als solches behandelt. Ja, Hörerin Sabine fragt sich übrigens auch, ob ein Mann wie Christian Pilnacek nicht ein Testament hinterlassen hätte. Ja, da muss ich sagen, keine Ahnung, von einem Testament habe ich bisher nichts gehört. Kommen wir zu Christian Pilnaceks Laptop, zu seinem privaten Laptop. Der liegt seit 2024 bei der WKStA und ist zugleich Gegenstand von zwei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Da wäre einmal die Staatsanwaltschaft Krems. Die ermittelt seit dem Vorjahr gegen Pilnaceks Freundin Karin Wurm, gegen Peter Pilz und gegen den Krone-Journalisten Erich Vogel. Da geht es um den Verdacht, die drei hätten den Laptop des Sektionschefs nach dessen Tod zunächst unterschlagen und dann gehackt. Ja, ausgelöst hat dieses Verfahren eine Sachverhaltsdarstellung von Pilnaceks Witwe Caroline List, die Peter Pilz und Erich Vogel auch vorwirft, Karin Wurm quasi auf ihren Mann angesetzt zu haben, um diesen auszuspionieren. Dieser Verdacht gilt zwar längst als widerlegt, aber die Staatsanwaltschaft Krems hält das Verfahren am Laufen, warum auch immer. Das zweite Ermittlungsverfahren mit Laptop-Bezug, das liegt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ja, diese ermittelt gegen Karin Wurm und Sobotkas Mitarbeiterin Anna P., das war ihre frühere Mitbewohnerin, als Beschuldigte. Und in diesem Verfahren geht es um den Verdacht der falschen Beweisaussage. Karin Wurm und Anna P. waren 2024 von der WKStA als Zeuginnen zum Verbleib des Laptops befragt worden und haben unter Wahrheitspflicht, na jedenfalls nicht die Wahrheit gesagt. Ja, denn beide gaben an, keine Ahnung zu haben, was aus dem Laptop geworden ist. Keine von beiden will ihn am Abend des 19. Oktober 2023, das war der Abend der Geisterfahrt, gesehen haben. Und auch Tage danach konnten die beiden Frauen keine sachdienlichen Angaben machen, was denn mit aus dem Laptop geworden sei. Er galt einfach als verschwunden. Ja, das haben sie so der WKStA erzählt und davor auch dem Landeskriminalamt Niederösterreich. Ja, das Landeskriminalamt Niederösterreich nämlich hatte, abgesehen vom Handy, auch mehrfach nachgefragt, was denn jetzt aus dem Laptop geworden sei. Aber keine Antwort bekommen von Anna P. oder Karin Wurm. Wobei mittlerweile gilt es als erwiesen, dass beide Frauen den Laptop nach Pilnaceks Tod nicht nur gesehen hatten, sondern sie haben ihn auch an sich genommen und sind damit zu mehreren Leuten gefahren. Wobei die Initiative offenbar von Anna P. ausging. Ja, der IT-Techniker Harald Mondschein hat in einem Interview mit Zack Zack erzählt, dass P. und Wurm wenige Tage nach Pilnaceks Tod mit dem Laptop bei ihm vorbeigeschaut hätten. Ja, er habe das Gerät geöffnet, es sei zu seinem Entsetzen nicht passwortgeschützt gewesen. Mondschein sagt auch, er habe dann Sicherungskopien angefertigt. Eine für sich, eine für die beiden Frauen und Anna P. habe er den Laptop dann samt der Kopien wieder ausgehändigt. Seine Kopie hat Mondschein später nach eigener Aussage vernichtet. Ja, von Harald Mondschein ging der Laptop via Anna P. dann zu Christian Matura. Das ist auch der Mann, der Christian Pilnaceck im Sommer 2023 heimlich aufgezeichnet hatte. Und er kam dann im November, Dezember 2023 eben auch mit dem Laptop in Berührung. Ja, Matura hat seinerseits bei Zack Zack erzählt, dass Anna P. ihm das Gerät in einer Wiener Tiefgarage ins Auto gelegt habe. Offenbar auf Vermittlung des deutschen Unternehmers und Pilnacek-Bekannten Wolfgang Raubal. Dieser ist mittlerweile verstorben. Ja, der nächste dokumentierte Berührungspunkt ist der Krone-Journalist Erich Vogel. Er hat den Laptop 2024 nach eigener Aussage von einem jungen Mann in einem Wiener Kaffeehaus übernommen. Der junge Mann war allerdings nicht Christian Matura. Ja, via Erich Vogel kam das Gerät dann zum Leiter der Pilnacek-Untersuchungskommission Martin Kreutner und der sorgte dafür, dass es schlussendlich zur WKStA gelangte, wo es heute liegt. Ja, ich habe schon eingangs gesagt, ich selbst habe diesen Laptop niemals gesehen oder in der Hand gehabt. Was ich aber hatte, war zumindest vorübergehend ein Zugang zu einem Server, auf den Daten aus dem Laptop aufkopiert waren. Ja, und ich war da nicht der Einzige, da hatten einige Leute Zugang dazu. Ja, wer die Kopie auf den Server gespielt hat, das kann ich mit Hinweis auf das Redaktionsgeheimnis nicht sagen. Soweit es jetzt die Daten selbst betrifft, kann ich sagen, ich weiß nicht, wie vollständig oder unberührt diese waren. Es gab einige Ordner, die leer waren, andere ließen sich nicht öffnen. Es war also ganz sicher kein vollständiger Überblick, den man da bekommen konnte. Wir haben da jedenfalls keine Dateien mit politisch kompromittierenden Inhalten gefunden. Ob sie nie da waren oder nur nicht mehr da waren, das kann ich nicht beantworten. So oder so bleibt die Frage, warum dieser Laptop 2023 nicht auch an die niederösterreichische Polizei übergeben wurde. Ja, und dazu schreibt mir Hörerin Ulrike, warum haben Frau Wurm und Frau P. der Polizei den Laptop nicht einfach gegeben? Frau Wurm hat ja sinngemäß gesagt, sie hatte kein Problem damit, dass Pilnaceks Witwe die Gegenstände bekommt. Aber warum übergibt man dann Brieftasche, Handy und Schlüssel, nicht aber den Laptop? Das ergibt doch keinen Sinn. Zitat Ende. Ja, das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ich habe sie auch Karin Wurm gestellt. Sie sagt, sie sei in einem Ausnahmezustand gewesen, habe sich nicht weiter um das Gerät kümmern wollen. Anna P. habe von sich aus angeboten, das in die Hand zu nehmen, sich um den Laptop zu kümmern, auch weil sie Kontakte hatte. Ja, Karin Wurm hat ihre erste Aussage bei der WKStA im April 2024, wonach sie keine Ahnung habe, was aus dem Laptop wurde, dann vor einigen Tagen im März 2025 korrigiert. Ja, da konnte sie sich dann doch an einzelne Stationen der Laptop-Reise erinnern. Ja, und sie hat ihr ursprüngliches Schweigen gegenüber der Staatsanwaltschaft unter anderem mit Furcht vor Wolfgang Sobotka begründet. Ja, ich lese jetzt zwei Passagen aus dem zweiten WKStA-Einvernahmeprotokoll von Karin Wurm vor. Zitat: Anna P. hat mir gesagt, dass der Wolfgang sie unter Druck setzte und dass das der Grund war, dass sie auszog. P. sagte mir auch, dass Sobotka gesagt hätte, dass ich mich von Journalisten fernhalten sollte. Pilnacek habe sich umgebracht und dabei bleibt es. Ich weiß, dass ich dies bereits bei meiner ersten Aussage am 4. April 2024 vor der WKStA hätte zu Protokoll geben können. Warum ich es nicht getan habe, beantworte ich damit, dass ich verstört gewesen bin. Ich hatte auch Angst, dass mir durch die Sache Nachteile erwachsen hätten können. Jetzt merke ich, dass das auch tatsächlich so ist. Zitat Ende. Denn ja, die WKStA hatte nach dieser zweiten Aussage auch gar keine andere Wahl, als auch gegen Wurm wegen Falschaussage ein Verfahren einzuleiten. Denn die erste Aussage war nun einmal völlig anders. Mal schauen, was das für Frau Wurm bedeutet und wie das ausgeht. Ja, und was ist jetzt mit Anna P.? Ja, einige Hörerinnen und Hörer haben sich gewundert, wie initiativ Frau P. rund um Pilnaceks Tod aufgetreten ist. Ja, während Karin Wurm mehr wie eine Komparsin erscheint, die teilnahmslos durchs Bild geht. Nun, Anna P. hat sich öffentlich bisher nicht dazu geäußert. Sie ist bisher auch kein zweites Mal von der WKStA einvernommen worden. Sie hat dies aber offenbar eine schriftliche Stellungnahme übermittelt. Ja, ich selbst bin in dieser Laptop-Sache übrigens nicht mehr bloß berichtend, sondern formell jetzt auch ein Zeuge. Ich hatte es ja angekündigt, ich war am 1. April bei der WKStA, um dort als Zeuge unter Wahrheitspflicht zum Verbleib von Pilnaceks Laptop auszusagen. Ja, und dass ich da gelandet bin, das hat mit einem Treffen zu tun, das vor knapp mehr als einem Jahr stattgefunden hat und über das ich bisher nicht reden konnte und wohl auch nie geredet hätte, weil das Ganze in einem vertraulichen Rahmen passiert ist, bei mir im Büro nämlich. Da sind damals Dinge gesagt worden, die sicher eine Recherche wert gewesen wären, aber das hätte in jedem Fall zurück zu den Leuten geführt, die es mir erzählt haben. Und das galt es unbedingt zu vermeiden. Stichwort Quellenschutz, Stichwort Redaktionsgeheimnis. Ja, mittlerweile ist dieses Treffen allerdings ziemlich breit dokumentiert. Im Pilnacek-Buch von Peter Pilz, in Interviews und in Aussagen bzw. Stellungnahmen gegenüber der WKStA. Den Anfang machte Peter Pilz, der in seinem Pilnacek-Buch von einem Treffen am 9. Dezember 2023 in einem Wiener Kellerlokal berichtete, wenn auch ohne die Teilnehmer präzise zu nennen. Na, dann kam Karin Wurm, die hat wenig später in einem Interview mit Zack erzählt, dass sie im Dezember 2023 bei diesem Treffen im Kellerlokal dabei war, zusammen mit Anna P., Christian Matura, Peter Hochegger und Michael Nikbasch. Ja, kleiner Exkurs, weil jetzt ein paar aufhorchen werden. Moment einmal, Peter Hochegger, der Lobbyist, der Buwok Hochegger, ja, tatsächlich der Peter Hochegger. Wie der da ins Spiel kommt, dazu komme ich gleich noch. Ja, Karin Wurm hat also von dem Treffen in einem Interview erzählt und dabei alle Teilnehmer aufgezählt. Das hat sie so dann auch in ihrer zweiten Einvernahme bei der WKStA ausgesagt und zuletzt auch in einem öffentlichen Gerichtsverfahren als Zeugin. Ja, und da geht es um die Klage des niederösterreichischen Chefinspektors gegen Peter Pilz Verlag. Zack Media war ja auch schon ein Thema. Ja, und auch Christian Matura hat bereits mit Journalisten über dieses Treffen im Dezember 2023 gesprochen und er hat das dann auch bei der WKStA als Zeuge unter Wahrheitspflicht so ausgesagt. Ja, und immer wieder fiel dabei mein Name. Also es war dann irgendwie auch keine Überraschung, als die WKStA dann irgendwann angeklopft hat und mich als Zeugen geladen hat. Und das war eben am 1. April der Fall. Ja, nun ist es ja so, dass ich jetzt nicht zum ersten Mal in meinem Leben bei einer Einvernahme war. Ja, und in aller Regel sind die aber recht kurz, weil man als Journalist jetzt nie wirklich mehr beizutragen hat, als auf das Redaktionsgeheimnis zu verweisen und dann wieder zu gehen. Wenn Journalistinnen und Journalisten als Zeugen einvernommen werden, dann passiert das in aller Regel deshalb, weil sie zum Beispiel aus Dokumenten zitiert haben, die dem Amtsgeheimnis unterliegen. Noch haben wir es ja. Und der Ermittlungsansatz geht dann immer in die gleiche Richtung. Ein Amtsträger oder eine Amtsträgerin hätten die Amtsverschwiegenheit verletzt. Das ist verboten und daher wird dann eben gegen unbekannte Täter ermittelt. Man sucht dann den Maulwurf und befragt Journalistinnen und Journalisten nach ihren Quellen. Klar, dass man dann nichts sagt. Man hat als Journalist ein Entschlagungsrecht und nutzt das auch. Ja, nun war dieser Fall aber insofern speziell, als dieses Treffen nun gar nicht mehr vertraulich oder geheim war, und zwar weder was die teilnehmenden Personen noch den Ort noch die Gesprächsinhalte betraf. Bei meiner Einvernahme wurden mir die Aussagen von Karin Wurm und Christian Matura vorgehalten und dazu eine schriftliche Stellungnahme von Anna P. Ja, sie alle bestätigten also das Treffen am 9. Dezember, wobei die Wahrnehmungen dann auseinandergingen, was da, wie es da besprochen wurde. Ja, Karin Wurm zum Beispiel hat ausgesagt, dass sie sich kaum an das Gespräch erinnern könne, weil sie faktisch nicht daran teilgenommen habe. Anna P. hat gegenüber der Staatsanwaltschaft schriftlich erklärt, sie sei damals mit Wurm in ihrem neuen Auto nach Wien gefahren zu einem Treffen in einem Kellerlokal. Ja, dieses Treffen habe dann auch den Ausschlag gegeben, dass sie sich anschließend von Karin Wurm und ihrem Umfeld distanziert hatte. Ja, denn offenbar bei dem Gespräch laut Anna P. im Kellerlokal seien unterschiedliche Todesfalltheorien besprochen worden und sie habe es kaum glauben können, welche Szenarien sie da zu hören bekommen habe. Ja, und Anna P. schrieb der Staatsanwaltschaft auch: Ich kann nicht ausschließen, dass auch ich mich zur einen oder anderen Aussage hinreißen habe lassen. Ja, welche Aussagen damit gemeint sind, das schrieb Anna P. nicht dazu. Ja, Aufschluss könnte da wiederum die Aussage von Christian Matura geben. Dieser hat gegenüber der WKStA als Zeuge, auch unter Wahrheitspflicht, das Treffen am 9. Dezember 2023 unter anderem so geschildert, dass Gespräch in der Runde habe wenige Wochen nach Pilnaceks Tod stattgefunden und Anna P. habe damals ganz offen über ihre Wahrnehmungen gesprochen. So habe sie zum Beispiel erzählt, dass sie mit Pilnaceks Laptop auch bei Wolfgang Sobotka war, der das Gerät dann aber nicht angreifen wollte, da er befürchtete, dass seine Fingerabdrücke drauf wären. Matura erinnerte sich in seiner Einvernahme auch daran, dass Anna P. in der Runde davon erzählt hatte, dass Sobotka sie später angeschrien habe, bei Pilnacek sei es Selbstmord gewesen und kein Unfall. Ja, und dann gab Matura noch zu Protokoll, dass Anna P. bei dem Treffen auch ein Telefonat mit dem Bundespolizeidirektor Michael Takacs erwähnt hatte, laut dem der Bundespolizeidirektor ihr geraten hatte, sie solle den Laptop verschwinden lassen. Ja, weg von euch, außer aus dem Haus. Matura sagt auch in seiner Einvernahme, er gehe davon aus, dass alle Anwesenden die Äußerungen von Anna P. zu Sobotka und Takacs mitbekommen hatten. Also auch ich, weil ich ja dabei war. Ja, das alles und noch mehr kann man mittlerweile in Protokollen nachlesen und es versetzt mich in die Lage, zumindest ein wenig dazu beizutragen. Ja, dieses Treffen am 9. Dezember hat es gegeben und ja, ich war dabei. Ich war ja schließlich der Gastgeber. Das ominöse Kellerlokal, das ist mein Büro. Ja, heißt ja nicht umsonst Dunkelkammer. Ja, ich kenne Christian Matura schon eine kleine Ewigkeit und ich hatte damals von ihm erfahren, dass er Karin Wurm und Anna P. persönlich kennt. Anna P. ist eine Jugendfreundin von ihm. Ja, und ich habe ihm damals gesagt, dass ich die beiden gerne kennenlernen würde, umso mehr als ich gehört hatte, dass Wurm und P. Am Selbstmord des Sektionschefs zweifelten. Ja, und so kam es dann zu diesem Treffen am 9. Dezember, zu dem ursprünglich auch Wolfgang Raubal kommen wollte, der dann aber krank wurde. Und an seiner Stelle saß dann plötzlich Peter Hochegger bei mir auf der Couch. Ja. Er war damals ein Berater von Wolfgang Raubal. Seine Rolle werde ich demnächst noch gesondert rekapitulieren. Er stand ja zuletzt auch wegen der Buwok wieder im Fokus. Ich habe ihn angerufen, in die Dunkelkammer eingeladen und ich denke, wir werden das alsbald hinbekommen. Ja, okay, wir saßen dann also gut 3 Stunden beisammen und haben alles Mögliche besprochen. Es ging auch um Todesumstände und es ging auch um Pilnaceks Laptop. Ja, was da alles besprochen wurde, habe ich der Staatsanwaltschaft nicht erzählt. Stichwort Redaktionsgeheimnis. Ich habe lediglich auf den konkreten Vorhalt von Maturas Aussage, wonach alle Anwesenden mitbekommen hatten, was Anna P. über Sobotka und Takacs erzählt hat, eine knappe und wahrheitsgemäße Antwort geben können. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, tatsächlich hat Anna P. an diesem Nachmittag vor 4 Zeugen von einem Telefonat mit Michael Takacs berichtet und dass er ja damals geraten habe, den Laptop verschwinden zu lassen. Ja, lasst ihn verschwinden, weg von euch, außer vom Haus. Anna P. hat am 9. Dezember 2023 natürlich viel mehr gesagt als nur das, aber diese Informationen sind nirgendwo veraktet. Konsequenterweise konnte mir dazu bei meiner Einvernahme auch nichts vorgehalten werden, weshalb für die übrigen Inhalte des damaligen Gesprächs weiterhin das Redaktionsgeheimnis gilt. Wie gesagt, ich kannte die Geschichte mit dem angeblichen Takacs-Telefonat zum angeblichen Rat rund um den Laptop mehr als ein Jahr, konnte aber nichts machen, weil ich sonst die Vertraulichkeit durchbrochen hätte. Aber das haben ja dann andere gemacht. Der Bundespolizeidirektor Michael Takacs bestreitet nicht, mit Anna P. nach Pilnaceks Tod gesprochen zu haben. Er bestreitet aber, ihr das Verschwindenlassen des Laptops anempfohlen zu haben. Den angeblichen Rat habe es nicht gegeben, sagte Takacs Ende Februar in der Kronenzeitung. Er bestätigte allerdings, mit einer Bekannten wegen der persönlichen Gegenstände Pilnaceks telefoniert zu haben. Ich zitiere mal aus der Krone von Ende Februar, zwar am 27., wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dass sich jemand in so einer Situation an eine Vertrauensperson wendet, ist völlig normal. Denken Sie an einen Wildschadenunfall oder einen Einbruch. Die meisten Menschen rufen dann jemanden an, der sich auskennt, einen Polizisten, einen Anwalt, vielleicht einfach einen erfahrenen Bekannten. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, dass ein Bundespolizeidirektor sich gegebenenfalls auch um Wildschadenunfälle kümmern würde, das ist jedenfalls ein Zeichen von Bürgernähe. Der Bundespolizeidirektor hat nun seinerseits eine Front eröffnet. Er will mittels medienrechtlicher Anträge Peter Pilz Pilnacek Buch einziehen lassen und er ist damit nicht allein. Auch der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich geht rechtlich gegen das Buch vor. So, das war's für heute. Ich nehme Hinweise und Kommentare weiterhin gerne entgegen. Die Causa hat mittlerweile so viele Facetten, ich kann eins sagen, Fortsetzung folgt.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.